lese aus dem Propheten Daniel im ersten Kapitel. Erstmal die Verse 1 bis 7, später dann noch den Rest des Kapitels. Im dritten Jahr der Herrschaft Jojakims, des Königs von Juda, da zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Jojakim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Haus Gottes. Die ließ er ins Lande Shimea bringen, in den Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft, junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären, also fähig, an des Königs Hof zu dienen. Und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Unter ihnen waren aus Juda Daniel, Hanania, Mishael und Nasai. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen. Und er nannte Daniel Belshazzar und Hanania Shadrach und Mishael Meshach und Asaja Abednego. Herr, heilige uns in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Die Geschichte, die wir hier hören, trug sich zu etwa, kann man sagen, 604 vor Christus. Wenn man die Liste der Könige Judas durchschaut, sehen wir den König Jojakim, wann er den Thron besteigt, etwa 608 vor Christus. Und dann haben wir hier diese Geschichte, von denen die Propheten schon lange geweissagt haben, nämlich, dass Juda untergehen wird und vernichtet werden und in die Gefangenschaft gehen. Und die Propheten sahen in dem König Nebukadnezar ein Instrument in Gottes Hand zur Züchtigung seines Volkes. Wir sehen an solchen Deutungsmustern in der Bibel schon, dass die ganze Bibel gar nicht einlinig denkt, sondern sehr differenziert und widersprüchlich für uns, manchmal vielleicht dialektisch. Auf der einen Seite ist Nebukadnezar ein machthungriger, sündiger Mensch. Auf der anderen Seite nutzt Gott ihn aber, was aber seine Taten nicht rechtfertigt. Nicht? Aber für sein Volk ist es die Zuchtroute. Jojakim selber konnte sein Leben und die Stadt noch retten, indem er sich einfach ergab, die weiße Fahne raushängte. Aber jetzt waren sie Knechte Babylons. Man kann also sagen, wenn man diese Geschichte deutet im Alten Testament und das auch, was an Zeugnissen da ist, von den Mosebüchern an zusammennimmt, ist eine Botschaft klar, nämlich Gott sagt Folgendes: Ihr dient den Göttern anderer Völker, also dient nun auch ihren irdischen Repräsentanten. So sagt Gott, nicht? Wenn ihr den Göttern dienen wollt, bitte, dann dient auch ihren Vertretern auf Erden. Dann seid ihr nicht mehr frei, dann werdet ihr Knechte, da werdet ihr fremdbestimmt sein. In Jeremia 27 und anderen Kapiteln der Propheten wird das lange ausgebreitet, wie Gott sagt, jetzt ist es zu Ende, meine Geduld, und ihr werdet unter Fremdherrschaft geraten. Aber sie wollten diese Botschaft nicht hören. Wir haben in der Bibel eine Geschichte in Jeremia 36 von der Schriftrolle Baruchs. Also Jeremia diktiert seinem Helfer und Schreiber Baruch alle Worte, dann schreibt er die auf. Nicht? Und das war ja eine Arbeit damals mit den Schriftrollen. Dann haben sie das so genau geschrieben, wie gemalt die Buchstaben. Das war ein ganzes Stück Arbeit. Und dann wird diese Rolle verlesen im Tempel. Da kriegen dann die oberen Wind davon. Die Rolle wird zum König gebracht und er lässt sich das vorlesen. In seinem Winterhaus war, also in der kühlen Jahreszeit, sitzt er da im Kohlebecken. Und wir lesen da in der Bibel, wie er sich das alles vorlesen lässt, Spalte für Spalte. Und wenn eine Spalte gelesen war, schnitt er es mit seinem Messer ab und warf es ins Kohlebecken. Seht ihr, so ist das Wort des lebendigen Gottes geachtet bei den Menschen. Vielleicht schmeißen viele das nicht weg ins Feuer oder so, aber man lässt es im Regal und achtet es nicht. Und sie dachten, Wir können Jahwe dienen, den Tempel gab es ja in Jerusalem, man hatte da die Gottesdienste und aber auch anderen Göttern, die haben wir auch noch. Und so machen wir einen großen Mischmasch und einen großen Kompromiss und trotzdem können wir aber gut leben. So dachten sie, können trotzdem gut leben, frei leben. Seht ihr, und das sind die vermessenen Gedanken des natürlichen Menschen, des fleischlichen Menschen, wie er ist. Er denkt, ich kann mein Leben auch gut führen nach meinen eigenen Gedanken. Nicht? Nicht nach Gottes Gedanken alleine, sondern nach meinen eigenen Gedanken. Wie ich mir das vorstelle, wie ich mir die Dinge zusammenreime, kann ich das machen und bin frei. Aber wisst ihr, der Mensch ist nicht frei. Der Mensch ist immer unter einer Herrschaft. Immer. Und das ist entweder die Herrschaft Gottes oder wird eine andere Herrschaft sein. Dann ist er unter der Herrschaft eines anderen. Dann ist er unter der Herrschaft des Teufels. Denn Jesus sagt, das ist ganz deutlich, Matthäus 6, 24, niemand kann zwei Herren dienen. Nicht? Ist uns bekannt aus der Bergpredigt. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, sagt er. Also dem Geld, nicht dem Besitz. Und ist ja, viele Christen betrügen sich selbst und sagen, ich diene ja gar nicht dem Mammon. Ich diene nicht dem Mammon. Wer würde denn sagen, das Geld ist für mich der Götze, dem ich diene? Würden viele von sich weisen. Aber wisst ihr, dann sagen vielleicht manche zugleich, wenn man sie fragt, wieso lebst du eigentlich in einer ungeklärten Beziehung? Warum heiratest du eigentlich nicht? Wie es richtig wäre vor Gott? Und dann sagen sie, dann würden wir eine Rente verlieren. Kein Götzendienst? Da sind die wirtschaftlichen Dinge wichtiger als Heiligkeit vor Gott, nicht? Nicht wahr? Ist das kein Götzendienst? Wisst ihr, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Und die Bibel ist sehr, sehr deutlich und klar in der Botschaft, dass es nur ein Entweder und Oder gibt. Entweder oder und gibt keinen Weg dazwischen drin. Jesus sagt Johannes 8, Vers 34 etwas, das ist jetzt noch nicht hier drauf, habe ich noch eingefügt, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht, sagt Jesus. Merkt ihr, was das Thema Knechtschaft hier aufkommt? Die Israeliten dachten, wir können ja Gott dienen und den Göttern und dann können wir trotzdem ein freies, gutes Leben führen. Nein, konnten sie nicht. Sie wurden dann der Babylonier Knechte. Weil sie Gottes Knechte ja nicht sein wollten, nicht? Seinen Ordnungen sich zu unterstellen, wollten sie ja nicht. Ja, dann mussten sie nach den Ordnungen der Babylonier leben. Gibt nur ein Entweder-Oder. Und der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief, wisst ihr das nicht, wenn ihr, wem ihr euch zu Knechten macht, wir entscheiden das durchaus, nicht, wem wir uns zu Knechten machen wollen, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr dann auch und müsst ihm gehorchen, entweder sei es der Sünde zum Tode oder ihr seid Knechte des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Entweder oder. Und wenn man sich umschaut, sieht man, dass viele Christen, die den Namen tragen, ein schlechtes Leben haben. Ein schlechtes Leben. Ein Leben ohne den verheißenen Segen Gottes. Da ist die Hoffnung des Glaubens, die uns gegeben ist, nicht erkennbar. Der Apostel Paulus sagt, ihr sollt ein Wohlgeruch sein für Gott, ein Wohlgeruch unter den Menschen. Ein Mensch strömt immer etwas aus, irgendein Geruch strömt immer der Mensch aus. Ein Wohlgeruch zur Ehre Gottes oder ein Geruch des Todes. Viele Christen haben ein schlechtes Leben, die Hoffnung des Glaubens nicht da. Die Kraft des Heiligen Geistes, das Leben zu gestalten, wie Gott das Ehre geben würde, nicht da. Trost in schweren Zeiten, nicht da. Oder nur wenig. Freude im Heiligen Geist. Egal wie die Lebensumstände sind, Freude im Heiligen Geist. Frieden im Heiligen Geist nicht da. Weil man nicht sein Herz anderen Dingen schenken kann und zugleich im Segen Gottes leben. Und deswegen muss das Herz Gott ganz gehören, sonst werden wir um den Segen gebracht. Im Hebräerbrief steht Folgendes. Er schreibt an Gemeinde. Seht zu, liebe Brüder. An die Gemeinde schreibt er, nicht an irgendwelche Menschen, an die Gemeinde schreibt er, dass keiner von euch ein böses, ungläubiges Herz habe. Ist das möglich? Ist das möglich in der Gemeinde, dass du Teil bist der Gemeinde und dein Herz ist aber böse und fällt ab vom lebendigen Gott? Ja, seht ihr, ungläubig sein, das heißt doch nicht nur, dass man nicht an Gott glaubt. Viele Menschen glauben an Gott, an den Herrgott oder was weiß ich. Aber der Apostel Paulus sagt, die Teufel glauben das auch, die wissen das sogar, die brauchen gar nicht glauben, die wissen, dass Gott ist und sie zittern, aber sie sind nicht versöhnt mit Gott, sondern in Opposition, in Rebellion unter seinem Verdammnisurteil. Ungläubig heißt nicht nur, dass man nicht an Gott glaubt, sondern dass man vielleicht nicht glaubt, was er gesagt hat. Gott gibt uns den Weg zum Leben und zum Segen. Es steht alles in seinen Geboten. Wie sollen wir unser Leben gestalten? Alle Fragen des Lebens, Berufswahl, Partnerwahl, Ehe, wie geht man daran? Wie geht man mit seinem Besitz um? Wo sind die Gefahrenquellen, die Fußeisen, die der Teufel uns auslegt und was unser Fleisch immer anders will als Gott? Die Bibel spricht so klar. Glauben wir es? Nein, die Christenheit glaubt das nicht. Sie sagt, das ist zeitgebunden, das war mal so. Heute nicht mehr. Die Bibel sagt, Gott ändert sich nicht. Die Gesellschaft mag sich 100.000 Mal verändern, das wissen wir ja auch. Es ist heute so und morgen so, heute diese Staatsform, dann wieder eine andere. Heute ist das Mode, nächstes Jahr ist anderes Mode. Kauft man wieder neue Dinge, damit man auch mithält mit den Dingen der Welt. Möchte man ein moderner Mensch sein, ein moderner Mann, eine moderne Frau sein, kauft man ganz neue Garderobe. Viele Jahre später kommt die alte Garderobe wieder. Dass die Gesellschaft sich verändert, das ist doch klar. Dann können wir sagen, ja, da müssen wir mit der Zeit gehen. Oder wollen wir bei Gott sein, weil Gott sich nicht ändert und auch seine Meinung nicht ändert zu den Dingen? Also, die Gemeinde wird hier ermahnt, kein ungläubiges Herz zu haben, das abfällt von dem lebendigen Gott. Sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Interessante Formulierung, der Betrug der Sünde. Das bedeutet ja, dass wir durch falsche Gedanken von der Wahrheit abgewendet werden, das ist Betrug. Und dann, und das ist das eigentlich Schreckliche, der Teufel uns um das bringt, was uns eigentlich gehört, nämlich Gottes Segen. Dir gehört, wenn Christus für dich gestorben ist, er hat dich erkauft mit seinem teuren Blut, gehört dir der Segen Gottes, alle Fülle des Segens Gottes im Himmel. Ist dir eigentlich gegeben, jetzt werden wir darum gebracht durch Betrug. Wenn jemand anders betrügt, heißt das ja, er bringt dessen Besitz, was ihm gehört, unrechtmäßig durch Betrug an sich. Nicht so viele Christen, Gemeinden auch sind arm, vielleicht auch wir selbst in Pölzig, Kirchgemeinde Pölzig sind auch arm. Obwohl wir viel reicher sein könnten, bestohlen, um den Segen gebracht durch den Betrug der Sünde, so jedenfalls war es in Israel. Sie hatten ein geteiltes Herz. Ein geteiltes Herz. Ein bisschen bei Gott, ja, das wollen wir nicht ganz aufgeben, aber ein bisschen in der Welt auch, nicht? Die anderen Völker haben auch interessante Gedanken und da macht man ein bisschen für die Sonne und den Mond auch und bringt auch Opfer für die Fruchtbarkeitsgötter auch ein bisschen. Man nimmt alles mit hinein, aber Gott will ein ungeteiltes Herz und deswegen lasst uns mit dem folgenden Lied um ein ungeteiltes Herz bitten, Herr, ich komme zu dir.
Sei Wolke auf. Mein
In krassem Gegensatz zum geteilten Herzen vieler Kinder Gottes steht jetzt hier Daniel. Daniel war ein sehr junger Mann, etwa 15 bis 20 Jahre alt. Wir haben gelesen, man kann das auch ungefähr ausrechnen nach den Angaben, das will ich aber jetzt euch nicht vorführen, das kann man zu Hause im Bibelstudium rauskriegen. Wir haben gelesen, der König lässt junge Leute da deportieren, die will er für seinen Hofstaat ausbilden. Das war die Politik. Man sagte, ach naja, da schafft man die Verbundenheit zu den Völkern, die wir hier alle beherrschen. Nicht? Wenn man da aus der Elite Leute hat, die dann hier bei uns Karriere machen, im Staatsdienst sozusagen, und da steht, die sollen klug sein und weise und schön auch. Der König möchte schöne Menschen um sich haben. Und da werden Daniel und einige Freunde verschleppt. Ich lese jetzt ab Vers 8. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Der sprach zu ihm, ach, ich fürchte mich vor des Herrn, des Königs Gebot, der eure Speise und euren Trank bestimmt hat, wenn er merken würde, dass euer Aussehen schlechter ist als das der anderen jungen Leute eures Alters, dann brächtet ihr mich beim König um mein Leben. Da sprach Daniel zu dem Aufseher, dem obersten Kämmerer, versuch's doch mit deinen Knechten 10 Tage lang und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute, die vor des Königs Speise essen, zeigen. Und danach magst du mit deinen Knechten tun nach dem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen 10 Tage. Und nach den 10 Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als die jungen Leute, die vor des Königs Speise aßen. Das war viel zu gutes Essen. 10 Tage lang waren sie wahrscheinlich total versottet. Man sah es an. Da tat der Aufseher die Speise und den Trank, die für sie bestimmt waren, weg und gab ihnen Gemüse. Und diese 4 jungen Leute gab Gott Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Und als die Zeit um war, dass, wie der König bestimmt hatte, dass sie danach vor ihn gebracht werden sollten, da brachte sie der oberste Kämmerer von Nebukadnezar, und der König redete mit ihnen. Und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Mischael und Asaja gleich war. Und sie wurden des Königs Diener. Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Und Daniel blieb im Dienst bis ins erste Jahr des Königs Kyros. In krassem Gegensatz zum geteilten Herzen des Volkes ist hier jetzt Daniel mit einem ungeteilten Herzen. Er war ja verschleppt worden mit einigen Leuten, aber es war nicht die grausame Belagerung und Zerstörung Jerusalems erfolgt, die dann 10 Jahre später kommen sollte. Also es ist alles noch ganz glimpflich abgegangen. Und nun hätten also diese 4 jungen Leute sagen können, also es ist natürlich traurig, seine Heimat zu verlieren, nicht immer mit 15 oder mit 20, da geht man auch schon mal freiwillig auf Weltreise. Da hätten sie sagen können, ach, Juda ist sowieso auf dem absteigenden Ast, die Zukunft ist Babylon. Das war doch damals klar, nicht? Hat er schon so viele Länder besiegt, Ägypten in Schach gehalten. Babylon ist die Zukunft. Wir steigen jetzt hier auf und wir machen jetzt hier Karriere. Das wäre doch eine riesengroße Chance, Hofbeamte zu sein am babylonischen Großreich. Ein neues, ein besseres Leben, nicht? Nach neuen Regeln. Aber hier heißt es, Daniel nahm sich vor in seinem Herzen, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte. Da will ich zuerst etwas sagen zu dem Satzteil, nicht unrein machen. Das wird jetzt hier hervorgehoben, nicht in grün. Hier geht es darum, lasst euch überlegen, worum geht es eigentlich. Klar, in den Speisegeboten Alte Testament steht, was die Juden essen dürfen, was nicht. Die Babylonier kannten das nicht, also da waren viele Speisen, die waren für Daniel nicht koscher. Es geht aber ja noch mehr. Es geht ja darum, dass die Erwählung und Zugehörigkeit zum Volk Gottes sich im alten Bund ausdrückt in diesem äußeren Zeichen. Diese äußeren Zeichen. Das heißt, die Tatsache, dass Juda vor dem Zusammenbruch stand, dass das so mickrig war, nicht? Der Prophet Jesaja sagt, ist schon alles erobert worden. Die Babylonier haben das ganze Land besetzt, ist nur noch Jerusalem übrig geblieben. Dieses kleine, wie eine Nachthütte im Gurkenfeld, sagt der Prophet Jesaja, ist das übrig geblieben. Da hätten sie doch sagen können, das ist doch alles hier eh am Ende. Nein, trotzdem, obwohl sie wussten, für unser persönliches Leben haben wir die besten Chancen, wenn wir einfach bei den Babyloniern mitmachen, ändert es nichts daran, dass sie festhalten an ihrer Zugehörigkeit zu Gott, zu dem lebendigen Gott. Das ist eine erstaunliche Wertung. Das ist eine erstaunliche Wertung. Man hört manchmal so, ach, mit der Kirche geht es auch bergab, nicht? Es werden immer weniger und weniger. Wisst ihr, wie egal das sein muss? Daniel, und wo waren eigentlich die anderen? Wo waren eigentlich alle anderen, die versteckt worden waren? Wir hören hier nur von 4. Daniel und diese anderen 3 Freunde. Ne? Und alle anderen haben mitgemacht? Vielleicht. Sind auch in der Bibel nicht erwähnenswert, deswegen wir erfahren ihre Namen nicht. Ist das Geschick aller Menschen, die sagen, wir wollen in der Welt einen Namen haben und bei Gott nicht. Ne? Deren Namen werden verwehen. Die Namen der Kinder Gottes sind eingeschrieben im Reich Gottes. Und deswegen werden sie hier erwähnt, weil sie eine klare Wertung haben. Wir halten fest an der Zugehörigkeit zu dem lebendigen Gott. Und wenn auch noch alles zusammenbricht und wir nur 4 Leute sind, werden wir trotzdem aber daran festhalten. Das ist Glaube. Und da war die Beschneidung, da war der Sabbat, da waren die Speisegebote. Diese 3 Dinge hatte Gott gegeben mit den 10 Geboten. Die gelten für alle Menschen, nicht? Zweifelsohne, du sollst nicht töten. Das ist von jedem Menschen erwartet. Und alle Völker wissen das auch. Da braucht man nicht erleuchtet sein durch Gott. Das ist Naturrecht und Völkerrecht, dass man nicht stiehlt, den Besitz anderer nicht antastet und auch die Ehe irgendwie geschützt wird. Das ist unter allen Völkern so gewesen. Da ist Israel nicht besonders. Aber Gott sagt, mit euch mache ich einen Bund, ihr seid mein Volk. Und die Zugehörigkeit zu mir drückt sich aus in diesen 3 Dingen, die scheiden das Volk von allen anderen Völkern. Beschneidung, Sabbat und Speisegebote. Die Gemeinde hat diese äußeren Zeichen der Zugehörigkeit zu Gott nicht. Das geht uns als Gemeinde Jesu nichts an. Aber Gucken wir mal, was steht im Hebräerbrief, Kapitel 3, Vers 13, Vers 9 steht. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisegebote. Also ich will euch das mal beweisen, dass uns da nichts angeht. Von denen keinen Nutzen haben, die damit umgehen. Mit Jesus Christus ist eine andere Zeit eingebrochen, wäre ein neues eigenes Predigtthema, will ich jetzt nur einmal so erwähnen. Aber trotzdem ist uns geboten, uns von der Welt abzusondern. Darum geht es, versteht ihr, will das vergleichen. Ne? Diese vier jungen Leute sagen, wir sondern uns ab von der uns umgebenden Gesellschaft. Und wenn sie noch so stark ist, noch so mächtig, noch so groß, noch so schön, wir halten fest an unserer Zugehörigkeit zu Gott in diesen äußeren Dingen. Wir machen uns nicht unrein mit den Speisen des Königs. Was ist der Gemeinde gesagt? Der Gemeinde ist auch gesagt, dass sie heilig sein soll für Gott, abgesondert von der Welt. In Epheser 5, Vers 11 lesen wir, prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Unfruchtbare Werke heißt, die führen zu nichts. Führt zu nichts. Und seht ihr, das ist auch, was ich feststellen kann, in 51 Jahren bin ich alt geworden. Seit meiner Schulzeit habe ich die Reden im Ohr von meinen Schulfreunden, die wissen genau, die Bibel ist alles alt und das ist alles, das braucht man nicht und es ist alles ganz anders und sie wissen alles besser und machen ihre eigenen Dinge. Unfruchtbar, es führt zu nichts. Der Traum der Freiheit, es führt zu nichts. Die kaputten Beziehungen, die sind die zerrissenen Familien, es führt zu nichts. Welche Früchte ernten sie? Nur schlechte Früchte. Der Teufel macht uns das lieb, alles schön, Hochglanzprospekt, ach, du hast ein viel besseres Leben ohne Gottes Gebote. Es führt am Ende zu nichts. Unfruchtbar. Das ist die Wahrheit unserer Gesellschaft. Sie ist unfruchtbar im geistlichen Ding. Sie geht kaputt, sie geht den Bach runter, total. Wir sehen vor Augen den totalen Abbruch und die totale Vernichtung der Kultur, die hier mal groß geworden ist durch den christlichen Glauben. Es wird alles weggefegt. Und so sehr es schön geredet wird, sehen wir, dass nichts mehr stimmt. Nicht? Wir kommen überhaupt gar nicht mehr klar. Die Kinder lernen nicht mehr in den Schulen. Sie brechen ab. Wir haben Schulabbrecher ohne Ende, weil es keine Elternhäuser mehr gibt, die diese Kinder begleiten, wie Gott es geordnet hat in seinem Wort. Da hat man gesagt, nein, wir machen anders. Wir machen alleinerziehend. Wir machen so. Wir machen Vaterwochenende, Mutterwochenende. Eine Woche hier, eine Woche da. Wir schicken die Kinder gleich in die Kita, damit die Mütter arbeiten gehen können und Geld verdienen, weil wir ja nicht den Mammon dienen, auch bis in die Gemeinde hinein. Wird verachtet, was der Apostel Paulus sagt, eine Frau wird von Gott wertgeachtet sein, wenn sie um ihre Kinder sich kümmert. Nein, das ist ja Herdprämie. Wir sind viel schlauer, nicht? Wir machen das. Und unfruchtbare Werke der Finsternis und ganze Generationen gehen vor die Hunde. Und wenn man es laut predigt, wird man angegriffen, verspottet, weggetan. Hör auf, wir wollen nicht reden, wir wollen das nicht hören, wir wollen andere Dinge hören, schöne Reden. Sprich nicht von Buße, sprich nicht von Sünde, sprich nicht von diesen Dingen, sprich schöne Sachen. Gott hat euch alle lieb, Gott ist uns allen immer gut. Nein, unfruchtbare Werke der Finsternis, sagt Paulus, habt keine Gemeinschaft damit. Aber in den christlichen Familien, womit wird die Zeit vertrieben? Mit den gleichen Dingen, mit denen die unheilige Welt auch ihre Zeit vertreibt. Es gibt einen Fernseher in jedem Raum, in vielen Familien schon, auch bis ins Schlafzimmer hinein. Immer werden die Dinge präsentiert. Mit lauter gottlosen Werten werden wir vollgestopft von morgens bis abends in der Musik. Alles teilen wir mit der Welt, die Gott nicht kennt und nicht kennen will, die gottlos ist und unfruchtbar. Wir nehmen das mit rein zum Zeitvertreib, nicht? Machen wir das alles. Daniel und seine Freunde nicht. Sie sagen, wir haben uns vorgenommen, dass wir uns nicht verunreinigen wollen mit den Dingen des Königs. Komme, was da wolle. Dann pfeifen wir auf die Karriere. Wenn der König sagt, dann können sie nicht Karriere machen am Hofstaat. Dann machen wir nicht Karriere, dann werden wir einfache Leute sein. Nein, die Christenheit macht nur Kompromisse. Sagt, wir können aber beides haben. Wir können beides haben. Wir können die Welt nehmen und die Vorteile nehmen. Und wir können auch aber Christen sein. Nein, könnt ihr nicht. Wir können nicht sagen, wir machen, was der Staat will. Wenn der Staat Dinge will, die Gott gar nicht entsprechen, dann verleugnen wir unseren Glauben oder was und sagen, ja, wir haben aber trotzdem Glauben. Wir haben ihn heimlich. Wir haben heimlich unseren Glauben. Wir müssen es ja dem Staat nicht sagen. Nicht? War das so? Natürlich war es so. Weggeworfen, die Erwählung. Christus hat seine Gemeinde erkauft mit seinem Blut, hat sein Leben ausgehaucht am Kreuz, uns zu erwerben, dass wir im Segen Gottes stehen und wir sagen, ja, wir wollen aber die Welt auch, die Christus ans Kreuz geschlagen hat und Gott verspottet und mit Füßen tritt. Habt nicht Gemeinschaft. Jakobus sagt es auch, Jakobus 1,27, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Herrn, dem Vater, ist, sich von der Welt unbefleckt halten. Es ist auch nicht nötig für Christen, jede Party mitzunehmen, wenn man schon von vornherein weiß, wo das alles am Ende hinführt. Ich will noch kurz mit euch betrachten, wo die geistliche Entscheidung Daniels und seiner Freunde ihren Anfang nahm. Sie wollen ja lieber ihre Karriere riskieren, als sich mit den Dingen der Welt zu verunreinigen. Sie wollen ein Zeichen setzen und sagen, wir sind abgesondert für unseren Herrn. Und da heißt es, Daniel nahm es sich vor in seinem Herzen. Und das erscheint mir wichtig, dass die Dinge nicht äußerlich herbeigezwungen werden, sondern es ist eine Herzensentscheidung Daniels, zu sagen, ich gehöre zum auserwählten Volk Gottes, zur heiligen Priesterschaft, zu einem königlichen Volk. Auch wenn es ganz anders scheint, nicht? Es schien ganz anders zu sein, aber Daniel hält daran fest und sagt, ich mache mich nicht gemein mit den anderen. Aber seht ihr, gerade im Herzen stimmt es ja oft bei uns nicht. Wenn die Herzen falsch ausgerichtet sind und wenn das Herz will, was Gott nicht will, was sollen wir dann tun? Was wollen wir tun, wenn unser Herz anders uns hinreißt, als es richtig wäre? Jesus sagt zu seinen Jüngern Folgendes, Johannes 15, das gehört schon zu den Abschiedsreden, ohne mich könnt ihr nichts tun, das ist die Wahrheit. So fromm wir jetzt alle hier sitzen oder ich stehe, die Wahrheit ist, wir können ohne Jesus nichts tun. Unsere Herzen sind falsch. Unsere Herzen sind nicht leider wie Daniels Herz und seiner vier Freunde. Es ist eine große Ausnahmeerscheinung in der Welt, diese vier. Wir haben oft nicht Gewalt über unsere Herzen, dass sie wollen, was Gott will und sich von der Welt unbefleckt halten. Vielmehr haben die Herzen Freude an den Dingen, die in der Welt sind. Die Apostel sagen, da ist der Augenlust, alles was schön ist, was uns gefällt. So fing es ja auch an, nicht? Die Frucht. Sieht Eva, ist schön anzusehen und macht klug. Des Fleisches Lust, hoffärtiges Leben, das heißt Stolz und Ehre und Gunst bei den Menschen suchen, aber nicht bei dem lebendigen Gott suchen. Deswegen sagt Paulus, Philipper 2, Vers 13, es ist Gott, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Es ist Gott, der das wirkt. Und deswegen können wir nur eins tun, Gottes Geist bitten, denn der Geist Gottes ist uns gesandt, dass unsere Herzen geheiligt werden. Deswegen heißt er auch der Heilige Geist, weil er die Herzen heiligt, weil wir das nicht vermögen. Gottes Geist bitten, unseren Willen auf Gottes Willen auszurichten und die schädlichen Dinge, die unreinen Dinge der Welt, mit denen wir uns nur beschweren, zu meiden und nicht damit gemein zu machen. Lasst uns Daniel zum Vorbild nehmen und seine Freunde, die keine Kompromisse gemacht haben, keine Kompromisse. Sie hätten sagen können, ja, da nehmen wir ein bisschen oder so. Nein, sie sagen, wir wollen diese Speisen nicht. Gib uns Gemüse. Ach, eine große Herausforderung wäre das für mich. 10 Tage Gemüse. Aber 10 Tage würde man ja machen, aber das war ja nur der Testlauf. Ne? Daniel sagt ja, wenn wir am Ende Gott das bestätigt und wir sehen gut aus und sind dann gibt es 3 Jahre Gemüse. Also war in aller Konsequenz bereit, keine Kompromisse zu machen. Keine Kompromisse mit dem, was Gott nicht will. Was das für uns Christen heißt, das wird uns durch Jesus und die Apostel mitgeteilt, wenn wir das lesen im Neuen Testament. Wenn wir das lesen. Seht ihr, es wird zu wenig über diese Dinge gesprochen, auch unter uns. Wenn nämlich dir, mir das klar wird, was Gott von uns fordert, und wir in aller Deutlichkeit sehen, wo die Kompromisse überall sich einschleichen, um des Friedens willen und um was weiß ich welcher Dinge, und wir das ernst nehmen, werden wir sehen, wir schaffen das gar nicht. Die meisten bleiben dann weg. Da sagen sie, wir kommen nicht mehr in die Gemeinde. Oder aber die andere Variante wäre zu sagen, wir können nur vor Gott auf die Knie gehen und beten und flehen, dass er uns heiligt. Und zwar durch sein Wort. Jetzt wieder angefangen, viel Bibel vorlesen zu lassen, Predigten auf DWG-Radio zu hören. Aber wenn man sich damit nämlich immer füllt, dann geschieht, was Jesus sagt. Er sagt zu seinem Vater, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Nicht? Je mehr wir uns mit seinem Wort beschäftigen und das an uns heranlassen, umso mehr werden die Dinge unseres Lebens gezeigt, die wir in Gott bekennen können, wo wir schuldig sind. Und dann wird das verändert. Veränderung kommt von innen, vom Herzen, aber Gott ist es, der die Herzen verwandelt. Deswegen möchte ich mit euch jetzt zum Abschluss singen, reinige mein Herz. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.